Um die Bedeutung der Heiligen Schrift geht es heute hier in der Katechismus-Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit Pfarrer Thorsten Daum. Pfarrer Daum ist Pfarrer in Berlin-Neukölln in der Gemeinde St. Theresia vom Kinde Jesu. Grüß Gott, Pfarrer Daum.
Grüß Gott.
Wir sind im Punkt 20 des Kompendiums des Katechismus. Dort steht die Frage, was ist der Schriftkanon? Der Schriftkanon, sagt dann das Kompendium, ist die vollständige Liste der heiligen Schriften, welche die apostolische Überlieferung die Kirche unterscheiden ließ. Dieser Kanon umfasst 46 Schriften des Alten und 27 Schriften des Neuen Testaments. Das Wort Kanon, Pfarrer Daum, kennen wir eigentlich aus anderem Zusammenhang, ist aber hier dieser Schriftkanon. Vielleicht können Sie nochmal sagen, warum wir das mit diesem Begriff umfassen und warum das Kompendium erwähnenswert findet, dass man jetzt das nochmal auflistet, okay, 46 Schriften des Alten Testaments und 27 Schriften des Neuen Testaments.
Ja, es ist so, dass die junge Kirche sich gesammelt hatte, und natürlich auch die Tradition des jüdischen Volkes übernommen haben. Dazu gehören auch die heiligen Schriften des Alten Testamentes. Und dazu gehört natürlich auch das, was begreift eigentlich das Judentum als die heilige Schrift? Das sind ja unterschiedliche Texte. Es ist ja nicht sozusagen, dass jedes Buch vom Genus identisch ist, sondern es gibt Bücher, die sind mehr Geschichtsbücher. Es gibt ein Gesangbuch, die Psalmen, es gibt Weisheitsbücher und vor allem es gibt die Gesetzesbücher, die fünf Bücher Mose, das Pentateuch, was auch gleichzeitig jetzt natürlich auch beinhaltet sozusagen die Vorgeschichte, also schon die Erschaffung der Welt, Adam und Eva, Kain und Abel, Noah, die ganze Abrahamsgeschichte und die Geschichte auch von Jakob und den Söhnen. Das Judentum hat also unterschiedlich heilige Bücher und zum Beispiel zur Zeit Jesu werden als besonders heilige Bücher verehrt, die Tora, die fünf Bücher Mose, so wie das ja auch heute noch im Judentum üblich ist, dass die auch eine besondere kultische Verehrung empfangen. Nun war also das nicht ganz klar, welche Bücher dazu gezählt werden, sind auch zum Beispiel die Apokryphen dazugehörig. Es sind auch zum Beispiel die Makkabäer-Bücher dazugehörig. Das sind Bücher, die sich mit den historischen Ereignissen so um 150 vor Christus beschäftigen, als es einen großen Aufstand unter Judas Makkabäus gegen die griechischen Eindringlinge und Eroberer gab. Das war alles nicht so geklärt. Und es gab auch im frühen Christentum auch ein Widerstand. Man sagte, das Alte Testament hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Und deswegen können wir das auch nicht in unseren Kirchen lesen. Dagegen musste sich die junge Kirche verwehren und sich natürlich auch sozusagen finden. Das tat sie auch im zweiten Jahrhundert, dass sie also mit Deutlichkeit festlegte, welche Schriften gehören aus dem Alten Testament zu uns. Und das hat sie auch festgelegt. Auch gegen Irrlehrer, die da also behaupteten, da gab es eine Irrlehre, die besagte, der Gott des Alten Testamentes ist nicht identisch mit dem Gott des Neuen Testamentes. Das ist natürlich Unsinn. Das hat die christliche Kirche immer eindeutig bekannt. Es ist ein und derselbe Gott, der zum Volk Israel gesprochen hat und schließlich dann durch Jesus Christus zu uns gesprochen hat. Und so wurden die 46 Schriften, dazu gehören dann auch die Weisheitsbücher und die Geschichtsbücher, alle zusammengefasst und wurde festgelegt auf einem Konzil, das sind die heiligen Schriften, die auch von Gott inspiriert sind. Darüber hinaus gibt es natürlich auch apokryphe Bücher, die kann man gerne lesen, aber von ihnen behauptet nicht die Kirche, dass sie von Gott inspiriert sind. Das ist das Alte Testament. Und beim Neuen Testament müssen wir uns ja die Entstehungsgeschichte mal ganz kurz vor Augen führen. Es gab verschiedene Anlässe. Apostel haben Briefe geschrieben an die Gemeinden, die sie nicht selbst erreichen konnten. Und bekamen eine Antwort und haben dann wieder einen Brief geschrieben. Bei Paulus ist das ja ganz eindeutig. Der Schriftwechsel mit den Korinthern ist halt zum Teil uns erhalten geblieben. Und diese Briefe hatten so viel Tiefe und so viel Weises, dass sie auch in anderen Gemeinden gelesen wurden. Die wurden abgeschrieben und man hat sie dann auch woanders hingeschickt zum Lesen. Und der Brief an die Römer, der wurde dann in anderen Gemeinden auch gelesen. Man kannte diese Schriften, aber in manchen Gemeinden wurden vielleicht nur 5 Paulusbriefe gelesen und in anderen 3 und in den nächsten 5. Also es war dann halt unterschiedlich. Und bei manchen Schriften, wie zum Beispiel der Brief des Hermas, bestimmte andere Schriften, die 12 Apostellehre und ähnliche Texte, die sind in nachapostolischer Zeit verfasst worden. Und diese Texte haben auch einen hohen Stellenwert und waren auch sehr beliebt in den jungen Gemeinden. Also man war sich einfach nicht bewusst, welche Schriften gehören dazu. Und deswegen hat die Kirche im 2. Jahrhundert endgültig festgelegt, welche Schriften sind unsere Schriften. Es musste eine Richtschnur geben. Und Richtschnur, das ist das deutsche Wort für Kanon. Und daher verstehen wir, der Kanon der Heiligen Schriften ist die festgelegte Anzahl der Heiligen Schriften des Alten und Neuen Testamentes. Und falls jetzt ein Zuhörer sagt, aha, sie haben also willkürlich gesagt, das ist heilig, das ist nicht heilig, das stimmt nicht. Sondern man hat genau überprüft, auch welche Texte gehören zu den Aposteln und welche sind aus nachapostolischer Zeit empfehlenswert und auch heiligmäßig, die Briefe des Papstes Clemens und ähnliches alles, aber sind nicht zur Heiligen Schrift gehörig und damit nicht unmittelbar von Gott inspiriert. Das wurde im 2. Jahrhundert festgelegt und seitdem haben wir diese Anzahl der Schriften der Bibel.
Katechismus bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin über die Bedeutung der Heiligen Schrift, so wie es das Kompendium uns vorschlägt, sind jetzt im Punkt 21. Ein bisschen hatten Sie es ja auch schon angedeutet, Herr Pfarrer, mit dem Alten Testament und den Auseinandersetzungen in der frühen Kirche. Jetzt haben wir hier eine eindeutige Auskunft des Kompendiums über die Bedeutung. Punkt 21, da steht, die Christen verehren das Alte Testament als wahres Wort Gottes. Doppelpunkt. Alle seine Schriften sind von Gott inspiriert und behalten einen dauernden Wert. Sie zeugen von der göttlichen Erziehungskunst der heilschaffenden Liebe Gottes. Sie wurden vor allem geschrieben, um die Ankunft Christi, des Erlösers der Welt, vorzubereiten.
Wie eben schon erwähnt, die junge Kirche hat sich gegen die falsche Vorstellung gewehrt, dass es einen Unterschied im Gottesbild zwischen dem Alten und Neuen Testament gibt, sondern im Blick auf das Heilsereignis, das Kommen des Menschensohnes Jesus Christus, seine Geburt aus Maria der Jungfrau, sein Leben, seine Worte und schließlich sein Sterben und sein Auferstehen, lesen natürlich die Christen von Anfang an auch die Texte des Alten Testamentes. Wir finden das zum Beispiel beim Evangelisten Matthäus, der sich mit besonderer Sorgfalt darum bemüht, immer wieder nachzuweisen, wie viele Verheißungen aus dem Alten Testament im Kommen Jesu, in seinen Worten und in seinem Sterben sich erfüllt haben. Wenn man das so liest, jeder weiß, also ständig zitiert Matthäus mehr als die anderen Evangelisten das Alte Testament und immer wieder auch sozusagen den Lesern klarzumachen, alles ist im Alten Testament schon enthalten gewesen, alles ist sozusagen vorherbestimmt und vorhergesagt worden. Nun ist aber das Alte Testament nicht einfach nur ein Text, wo man sagen kann, aha, es ging also nur darum, dass das alles vorbereitet ist, mehr ist da nicht drin. Sondern natürlich jeder, der mit offenen Augen das Alte Testament liest, und so liest es auch die Kirche, erfährt, dass offensichtlich Gott mit seinem Volk, dem Volk Israel, einen Liebesbund eingegangen ist. Einen Bund sozusagen von gegenseitiger Liebe und Gehorsam, symbolisiert durch die Gesetzeswerke, die er durch Moses dem Volk Israel übergeben hat. Und dieses eine Volk, das sich Gott seit Abraham erwählt hat, wird gesammelt, beschützt, ermahnt, gestraft und gerettet. Und das ist eigentlich die Grunderfahrung des alttestamentlichen Schriftkanons, wir sind von Gott geliebt, wir sind sein auserwähltes Volk, wir sind gerettet. Durch die eine große Heilstat Gottes, indem er uns gerettet hat aus der Hand der Ägypter, das Ereignis am Roten Meer. Diese Erfahrung führt natürlich dazu, dass das Neue Testament immer auch in engster Verbindung gesehen wird zum Alten Testament und natürlich erfahren wird, diese Liebesbeziehung Gottes zu einem Volk hat sich im Neuen Testament vervielfältigt. Nun ist es nicht nur ein Volk, sondern dieses eine Volk geht auf in den vielen Völkern der Gemeinschaft der Kirche. Hier werden alle zusammengefasst und hier wird sozusagen das, was zum, als Beispiel beim Turmbau zu Babel, wurden die Menschen zerstreut, weil sie sich nicht mehr verstehen konnten. Sie hatten verschiedenste Sprachen. Im Neuen Testament kommt alles zusammen im Wunder von Pfingsten und es gibt nur noch die eine Sprache, die alle verstehen. Das ist nicht nur ein wunderbares Ereignis, sondern es ist ein zeichenhaft dafür, dass die Kirche alles zusammenfasst und vollendet, was im Alten Testament begonnen wurde und sozusagen auch initiiert wurde. Also wenn man das so liest, dann kann das Neue Testament gar nicht verstanden werden ohne das Alte Testament. Es ist die natürliche Grundlage und dementsprechend sehen wir natürlich das gesamte Alte Testament als eine Inspiration Gottes.
Und sind damit jetzt beim Neuen Testament, da steht im Punkt 22 des Kompendiums, welche Bedeutung hat das Neue Testament für die Christen? Das Neue Testament, dessen zentrales Thema Jesus Christus ist, bietet uns die endgültige Wahrheit der göttlichen Offenbarung. Die vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die das Hauptzeugnis für das Leben und die Lehre Jesu sind, bilden darin das Herzstück aller Schriften und nehmen in der Kirche eine einzigartige Stellung ein.
Genau. Es ist so, dass natürlich die vier Evangelien aus einer Motivation, die haben geschaffen worden sind, die sind geschrieben worden, mit einer Intention. Und die Intention bestand einfach darin, dass die Botschaft weitergegeben wird, dass immer mehr Menschen etwas erfahren wollten, dass man die Informationen weitergeben musste, mündlich. Und das reichte dann aber nicht. Allmählich starben auch die Zeugen aus, wurden weniger, und man musste das zusammenfassen. Und die Evangelisten hatten natürlich eine ungeheure Menge auch an Texten, an Informationen, die sie natürlich zusammenfassen mussten, eben geführt durch den Heiligen Geist, in sinnvoller Weise. Und deswegen erkennen wir, dass sie manches auslassen, manches, ich sage, verkürzen, insofern sie davon ausgehen, der Leser, der Zuhörer kennt das schon, sich auf einen anderen Text beziehen oder aus einer anderen Quelle auch heraus etwas nehmen. Es gibt Überschneidung. Jeder Evangelist hat auch wieder einen ganz eigenen Text, den nur er überliefert, weil ihm das besonders wichtig war, das so auch den Menschen zu erklären. Manchmal ist es wie bei Lukas sogar eine hochgestellte Persönlichkeit, dieser Theophilus, dem das Werk gewidmet wird, um damit natürlich auch die Verbreitung dieses Textes auch in besonderer Weise auch zu unterstützen. Andere Evangelien wie Markus zum Beispiel, davon können wir ausgehen, ist sozusagen für die Gemeinde in Rom geschaffen worden. Und da sehen wir natürlich auch, die Evangelisten hatten auch die konkreten Menschen vor Augen, für die das geschrieben wird, mit ihrem Verständnis. Wir erkennen zum Beispiel, dass der heilige Evangelist Johannes am Ende seines Lebens nochmal seine gesamten Erinnerungen zusammenfasst. Er, der nun intensivst mit all dem verbunden war, bis in den Abendmahlsaal hinein, der eine ganz eigene Form hat, wie er das Evangelium aufbaut, nicht? Also immer größer werdende Zeichen bis hin zur Auferweckung des Lazarus, der sich selbst immer als in Demut nennt, derjenige, den Jesus lieb hatte. Und der an eine Gruppe von Personen schreibt, die gar keine richtige Ahnung mehr hat von den jüdischen Gebräuchen und von den Örtlichkeiten. Deswegen erklärt Johannes immer mit größter Geduld und Sorgfalt, was bei den Juden so üblich war, weil er davon ausgehen kann, diejenigen Menschen aus dem Griechentum, die deine Textstellen lesen, verstehen das sonst gar nicht, worum es geht. Bei Matthäus, wie gesagt, ist es so, da weiß er, dass die Leute, die Gruppe, die das liest, die kennen die Heilige Schrift und die kennen auch die alten Verheißungen und erinnern sich gerne daran, dass diese Texte des Alten Testaments erfüllt worden sind. Und Markus und Lukas sind höchstwahrscheinlich nicht selber Augenzeuge der Ereignisse, jedenfalls der meisten Ereignisse, aber schreiben alles auf, beziehungsweise bei Lukas ist es ja auch, dass er selber ja auch bekennt, dass er sich größte Mühe gegeben hat, alles zu sammeln, dass er wahrscheinlich die Örtlichkeiten auch irgendwie alle jetzt untersucht hat, soweit es ihm möglich war, zum Teil abgelaufen ist, daher dann auch die Angabe zum Beispiel bei der Emmaus-Stelle, um das alles so treu wie möglich, wie es ihm möglich ist, auch aufzuschreiben, damit auch die Menschen das überhaupt verstehen. Somit sind natürlich die vier Evangelien ein Urzeugnis des Menschensohnes und der Menschwerdung beziehungsweise seiner Worte und der Auferstehung. Herzstück ist natürlich bei den Evangelien sogar noch die Passionsgeschichte. Man geht davon aus, das war sozusagen die allererste schriftliche Niederlegung, dass das erstmal überhaupt aufgeschrieben wird. Was hat sich da beim Tode Jesu ereignet und bei seinem Auferstehen? Dass natürlich unterschiedliche Berichte dazu führen, dass man nicht genau weiß, ja, wann war was. Früher hat man versucht, so eine Evangeliensynopse, dann auch so eine Harmonie herzustellen, dass alles irgendwie zusammenpasst. Hängt einfach da zusammen, dass die Evangelisten ja nicht die Absicht hatten, jetzt einfach nur chronologisch alles zu berichten, sondern sie haben natürlich auch einen theologischen Hintergrund. Sie möchten natürlich den Menschen auch etwas vermitteln, wie die Botschaft Jesu zu verstehen ist, wie die Menschen auch einen besonderen Trost darin finden. Menschen aus dem Heidentum, Menschen, die vielleicht versklavt waren, Menschen, die sonst keine Orientierung hatten, sollen durch das Lesen und Hören dieser Evangelien zu Jesus Christus, dem Sinn des Lebens, finden. Und so ist das geschrieben. Auf jeden Fall sind die vier Evangelien sozusagen Zentrum unseres Glaubens, aber wir bekennen, und das ist einfach auch schön, dass wir diese Freiheit haben zu sagen, sie sind ganz vom Heiligen Geist inspiriert, aber es ist natürlich von einem Menschen geschrieben. Und es hat ein Mensch aufgeschrieben, der eine Absicht hatte, ein Mensch, der auch seine besondere Neigung hatte, das, was ihm besonders gefallen hat, das hat er natürlich auch besonders betont. Zum Beispiel gehen wir davon aus, dass offensichtlich dem Lukas es besonders wichtig war, auch die Mutter des Erlösers darzustellen. Deswegen haben wir die Kindheitsgeschichte Jesu, die bei den anderen Evangelisten keine Rolle spielt. Also bei Markus ist das sehr gering. Bei Johannes gibt es einige Stellen, die schon zeigen, dass er der Frau, der Mutter Jesu, sehr nahe stand, denn er zeigt ja letztendlich eine Szene bis hin zur Kreuzigung, die ganz persönlich ist. Und bei Matthäus ist es mehr sozusagen auch die Verbindung wieder zum Alten Testament, die Verheißung der jungfräulichen Geburt, die er auch im Jesus eingelöst sieht.
Katechismus bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Pfarrer Thorsten Daum über Aspekte der Bedeutung der Heiligen Schrift und sind jetzt im Punkt 23 angelangt. Welche Einheit besteht zwischen dem Alten und dem Neuen Testament? Ja, und da haben wir heute das Glück, Pfarrer Daum, dass wir hier einen Punkt haben, der das Ganze nochmal ein bisschen zusammenfasst, was wir in der heutigen Sendung betrachtet haben. Im Punkt 23 steht im Kompendium, die Schrift ist eine einzige, weil es nur ein Wort Gottes, nur einen Heilsplan Gottes und nur eine göttliche Inspiration beider Testamente gibt. Das Alte Testament bereitet das Neue vor und das Neue vollendet das Alte. Beide erhellen einander, sagt das Kompendium.
Die Kritik, die schon von Anfang des Christentums an am Alten Testament war, war natürlich, dass man sagt, es kann ja nicht sein, dass ein Gott wie im Alten Testament, der scheinbar so voller Rache ist, ein Gott, der auch sozusagen zornig ist, dass der identisch ist mit dem Vater Jesu Christi, mit Jesus Christus, dem menschgewordenen Gottessohn, der die Liebe und die Barmherzigkeit predigt. Aber wie das hier eben schon erklärt wurde und wie ich es schon mal gesagt habe, aber es ist einfach so, dass Gott sein Volk erzogen hat, geführt hat, geläutert hat. Das ist auch ganz wichtig, dass man erkennt, das Volk Israel hat selbst in den größten Demütigungen wie der babylonischen Gefangenschaft die Treue zu Gott erst einmal richtig gelernt. Sie haben im Prinzip in ihrer Geschichte erfahren, wie wichtig es ist, am Glauben Gottes, an den Bundesgott festzuhalten, selbst in der Erniedrigung, selbst in der Fremde. Und deswegen versteht man natürlich schon, dass dann wenige Jahrzehnte vor der Menschwerdung Christi der Widerstand so stark ist im Volk Israel, dass sie sich sozusagen wehren mit aller Kraft gegen eine Bevormundung und damit auch eine Vernichtung ihrer Religion. Es ist ihnen mittlerweile bewusst, was für einen großen Schatz sie haben, auf den sie nicht mehr verzichten wollen. Sie möchten auch nicht, wie es noch in früherer Zeit üblich war, eine Mischung des Kultes haben. Es gab ja durchaus Zeiten, auch noch unter David, wo so mancher seiner Soldaten unter dem Mantel auch noch eine heidnische Figur hatte. Man kann ja nicht wissen, wer dann doch besser ist als Gott. Und man musste dann massiv dagegen vorgehen. Hier ist mittlerweile die Läuterung so weit, dass Israel sich bewusst ist, wie groß das Geschenk ist, dass sie erwählt sind. Und von daher erkennen wir natürlich, dass es ein und dieselbe Liebesgeschichte ist, die aber natürlich in der Menschwerdung ihre Erfüllung gefunden hat. Das geht also auch nicht mehr zurück. Ich kann jetzt also nicht mehr sozusagen sagen, ich gehe jetzt nur das Alte Testament und berücksichtige nicht, dass Jesus Christus Mensch geworden ist. Das geht natürlich nicht. Ich muss immer als gläubiger Christ sagen, das Ereignis der Menschwerdung und des Todes und der Auferstehung Christi ist das Zentrum der ganzen Menschheitsgeschichte. Von hier aus ist auch zu verstehen, was im Alten Testament uns berichtet wird. Aber umso mehr staune ich über das Alte Testament, über die großen Gestalten und nicht nur Männer, sondern auch Frauen, die voller Kraft und Elan und Begeisterung diesen Glauben gelebt haben, die auch für ihr Volk da sind. Es war auch immer dieses nicht nur an sich selbst denken, sondern auch für das Volk da sein. Denken Sie an Judith und Esther. Das sind unglaublich schöne Geschichten, die dann natürlich auch zeigen, da haben sich Frauen für ihr Volk eingesetzt und sie haben das Volk gerettet und nicht Männer. Es ist also auch schon im Alten Testament immer wieder deutlich, dass da ein ganz anderes Menschenbild ist, auch ein Frauenbild, eine Art auch des Verständnisses von Eigentum. Es ist alles ein Lehen Gottes. Es ist nicht, gehört uns letztendlich nicht. Verdanken uns Gott. Und das alles ist ein großes Sammelbecken auch von tiefen gläubigen Erfahrungen, die erst letztendlich das vorbereitet haben, was dann geschehen ist, als Jesus Christus auf diese Welt kam.
Das war die Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Wir sprachen mit Pfarrer Thorsten Daum über Bedeutung der Heiligen Schrift, Altes und Neues Testament. Wie immer gibt es davon CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf horeb.org oder rufen Sie die 08328921120 an. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Danke Ihnen allen für Ihr Interesse an dieser Sendung und vor allen Dingen danke Pfarrer Daum, dass wir wieder bei Ihnen sein durften, dass Sie uns durch das Kompendium des Katechismus geführt haben. Wie immer bitten wir Sie zum Abschluss um Ihr Gebet um den Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.